Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Also, zündet die Kerzen an, haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder mal die Gabriele. Dieses Mal sind wir nicht im Ette Park, sondern bei mir zu Hause. Natürlich ist auch der Bari dabei, logisch, der wohnt ja hier. Und mir gegenüber sitzt aber in gewohnter Weise die liebe Asta.
Hallöchen, danke für die Einladung, liebe Gabi,
sehr gerne.
Nach Hause.
Sehr gerne.
Aber wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich am gemütlichsten.
Na sicher, Kaffee gibt es da auch, ne?
Kaffee gibt es da auch und wir treffen uns heute hier bei dir, um eine Folge aufzunehmen über wahrscheinlich eine der bekanntesten Schauspielpersönlichkeiten, die man so kennt, auch wenn man sich am Sonntagnachmittag die alten Filme anschaut mit dem Hans Moser und so, da kommt nur ein anderer vor, den sicher fast jeder kennt, der heute zuhört, nämlich der Paul Hörbiger. Was gibt's über den zu erzählen?
Ja, es ist wirklich so, in einem Atemzug zu nennen mit den ganz großen Schauspielern aus jener Zeit und den kennt, wie du eh richtig gesagt hast, so gut wie jeder. In Erinnerung geblieben ist er sicher durch seine liebenswürdige Art, durch so diesen Teddybär-Charme, wie ich finde, diesen Wiener Schmäh halt auch, ja. Also diese Filme sind ja wunderbar.
Wunderbar.
Die sind wirklich wunderbar.
Ich liebe die Stimme von ihm, also sowohl die Sprecher als auch die Gesangsstimme.
Ja, absolut, absolut. Also ganz toller Typ, wie ich finde, entspringt natürlich einer großen Dynastie. Hörbiger kennt jeder. Und da gibt es ja auch viele, die in Erinnerung geblieben sind. Ich sage nur Christiane Hörbiger, die kennt auch wirklich, denke ich, jeder Attila Hörbiger ebenso. Und Christian Tramitz nicht zu vergessen, den kennen auch die Jüngeren wahrscheinlich noch.
Und auch junge Schauspielerin, also Theaterschauspielerin, die Mavi Hörbiger, die halt auch noch in der Burg spielt. Ich glaube, zum aktuellen Ensemble auch dazu gehört. Also eine Schauspieler- und quasi Film-Dynastie.
Dynastie, kann man so sagen.
Und ich habe in meinen Aufzeichnungen stehen, also das waren echt viele Filme, nämlich 250.
Mit ihm, ja.
Mit ihm.
Ja, absolut. Hallo Dienstmann.
Ja, sicher der berühmteste.
ja.
Aber generell, ich liebe alle diese mit Hans Moser, die sind alles sehr, sehr, sehr großartig.
Sehr spaßig auch, ja.
Wir werden da was verlinken, glaube ich, in den Shownotes, falls wieder erwarten, jemand das alles nicht kennt. Das müsst ihr euch reinziehen. Jetzt ist es so, vielleicht kurz zur historischen Einordnung, der ist geboren 1894 in Budapest und so richtig groß und berühmt wurde er dann so in den 30er und 40er Jahren, also auch in einer Zeit, die, sagen wir mal, dann auch politisch, wo sich sehr viel verändert hat. Und er hat natürlich dann auch in NS-Filmen mitgespielt in der Zeit, galt aber so grundsätzlich als unpolitisch. Was
wissen
wir da?
Ja, nein, also der hat sich gut gewusst durchzulavieren. Also der hat keine eindeutige Position bezogen, hat sich da gut gestellt, hat sich dort gut gestellt und ist ganz einfach so gut durchgekommen, obwohl er ja dann trotzdem in die Fänge der Nazis geraten ist. Ja, wurde dann auch inhaftiert und wurde sogar zum Tode verurteilt tatsächlich. Ich glaube, er hat sich durch irgendwas verdächtig gemacht. Ich kann es nicht sagen, was das war. Ich weiß nur, dass er plötzlich verhört wurde mehrfach am Mortzinplatz in diesem größten Gestapo, in dieser Gestapo-Zentrale in Wien und wurde mehrfach verhört, ist dann ins Landesgericht überstellt worden und wie gesagt auch zum Tode verurteilt worden und ist eigentlich durch das Kriegsende dann gerettet worden, also ist mit dem Leben davon gekommen. Knapp, aber doch. Und das war ja nicht das einzige Mal, dass er knapp, aber doch mit dem Leben davon gekommen ist. Ich erinnere nur an den Mordanschlag auf ihn.
Ich habe in meinen Unterlagen stehen, es war scheinbar so, dass der hier Propagandaminister Goebbels, man erinnere sich, ja, da gab es so eine Liste, die hieß die Gottbegnadetenliste. Da waren scheinbar die drauf, die halt wirklich dann dem Regime besonders gefallen haben, die KünstlerInnen. Und das hat ihn ein bisschen unantastbar gemacht, aber weil er eben an sich ein Mensch war, der eben nicht mit der Ideologie sehr viel am Hut hatte und eher unpolitisch war und dann aber gegen Ende des Krieges scheinbar dann doch seine Position ein bisschen nutzen wollte, hat er sie in den Widerstand angeschlossen.
Deswegen
deswegen hat ihn die Gestapo dann inhaftiert. Aber du hast jetzt diesen Mordanschlag auch noch erwähnt. Was war da?
Genau, da hat er sich mit einer verheirateten Frau eingelassen, die er dann allerdings auch geheiratet hat. Also es war keine Affäre. Ja, ja. Es war Liebe im Spiel. Also verheiratet war die Dame natürlich nicht, aber festgebunden in einer langjährigen Partnerschaft. Und sie wollte sich ohnehin trennen, hat es aber nicht geschafft. Und genau, und der Mann hat sich halt schon, der hat ja auch schon einen Heiratsantrag gemacht gehabt und war fest davon überzeugt, dass das die Frau fürs Leben ist. Tja, war sie nicht.
Hat sie den Paul geschnappt?
Hat sie sich den Paul geschnappt. Und ja, und wie er dann einmal, also der Mann von dieser Dame, auf Dienstreise oder beruflich unterwegs war, haben die zwei das genutzt für, ja, ein Techtelmechtel. Und dann ist der Mann früher heimgekommen, also eh so klassisch, hätte er wirklich in einem Film sein können. Und hat die halt erwischt, er hat geahnt und hat sie halt dann auch wirklich erwischt und hat ihn angeschossen, ja. Aber Gott sei Dank, er war zwar schon sehr schwer verletzt, kam auch ins Krankenhaus und am Krankenbett hat er dann seine Angebetete sogar geheiratet.
Oh, oh. Naja, immerhin.
Ja.
Aber gut, er ist quasi durch viel gegangen in der Zeit. Und ich habe hier jetzt, wenn man so vielleicht in Richtung der Spukphänomene, weil von denen gibt es nämlich beim Paul Hörbiger extrem viele, finde ich.
Ja.
Weil in letzter Zeit hat man öfter mal sehr bekannte Persönlichkeiten, aber dann gab es irgendwie so ein Phänomen.
Mhm.
Und bei ihm sind es doch ziemlich viele verschiedene Sachen.
Mhm.
Womit wollen wir denn anfangen?
Ich finde mit Martin Platz, weil wir da jetzt zuletzt auch schon waren.
Ja.
Es gibt natürlich das übliche Spukphänomen, dass er so als schwarze, wallende Gestalt, worüber wir dann auch noch später reden, so wie er im Burgtheater dann auch auftaucht. Aber am Mortzenplatz gibt es noch ein zweites Spukphänomen, das allerdings nur einmal gesehen wurde, was ich so schade finde, weil das halt extrem spannend ist.
Mhm.
Da hat ihn nämlich ein Rentner gesehen, und zwar so wie er halt sich damals gegeben hat, so fesch und Pomade in den Haaren und schön gekleidet mit Frack und weißem Hemd. Allerdings etwas über dem Boden schwebend, somit war klar, dass es keine lebende Person ist. Und sie war auch so ein bisschen durchschimmernd, aber doch sehr menschlich. Also wenn man schnell hingeschaut hat, hätte man es durchaus nicht gleich bemerken können. Aber der hat sich halt gedacht, ja komisch, der schwebt da so ein bisschen über dem Boden, sehe ich da gerade einen Geist. Und jetzt kommt's, der war umgeben, also der Paul Hörbiger, leicht wiederzuerkennen, also der Rentner hat gleich gewusst, mit wem er es zu tun hat, war gehüllt in so einen goldenen Schimmer. So. Er hat gesagt, es hat eigentlich total schön ausgeschaut, aber doch irgendwie gruselig zugleich. Und er hat sich gedacht, naja, das muss ich jetzt, weiß ich nicht, was ist das? Ist das ein Rauch oder keine Ahnung? Und ist halt hingegangen und hat auf diese Hülle sozusagen hingegriffen.
Okay.
Und in dem Moment hat er gesagt, da ist dann losgegangen, ist die Spukgestalt quasi umgefallen und hat sich aufgelöst. Aber dann ist dieser goldene Schimmer irgendwie, hat sich auch verzogen. Und auf einmal hat es genau nur auf diesen Rentner, der das eben beobachtet hat, hat es eiskalte Tropfen heruntergeregnet, obwohl es nirgends geregnet hat. Also es hat nicht geregnet. Es war strahlend blauer Himmel und es hat nur über ihn, es war jetzt auch kein echter Guss, ja.
Ja.
Aber es waren, ja gesagt, es waren ein paar eiskalte Tropfen, die auf ihn heruntergeregnet sind.
Okay, wieder mal was komplett Neues, was
komplett
wir noch gar
neu
nicht hatten. Jetzt muss man sagen, dieser Mordsinnplatz, der ist insgesamt natürlich eine gruselige Historie. Ja, weil
warst du dort schon mal? Schrecklich, die Aura, die Atmosphäre.
Nein, also ich war dort noch nie. Aber wie wir ja wissen, viele Orte, wo viele schreckliche Sachen passiert sind, haben ja oft einmal so einen Vibe.
Manchmal aber auch nicht, aber der Ort hat es in sich. Also wenn du jetzt dort stehst, da denkst du schon, Jesus, vielleicht auch, weil du das einbildest, das weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist keine schöne Atmosphäre dort.
Ja, es sind ja auch während der NS-Zeit sehr viele Leute dort gestorben, ne,
so
und misshandelt worden.
Ja.
Also wer weiß, was da noch so als an jenseitigen Energien herumhängt.
Um Gottes Willen.
Ich habe da jetzt bei mir nur stehen, auch zum Mortzenplatz, da gibt es eben so eine Gedenkstelle
für
die NS-Opfer.
Mhm.
Und da gibt es also Erzählungen, die über seine Stimme, dass sie seine Stimme gehört haben, sprechen, die man quasi auf dem Weg über den Platz so wahrnimmt, eben ganz in der Nähe von diesem NS-Mahnmal. Und andere erzählen auch, dass sie empörte Rechtfertigungen hören und den Aufruf zum Widerstand.
Ja, ja.
Und wieder andere von einem Vortrag aus seiner Lieblingsrolle des Lilium, eben von diesen typischen Geräuschen eines Ringespiels.
Ja, genau. Also. All das passiert auf diesem Mortzenplatz. Ja.
Okay. Also, der Mortzenplatz. Wir waren noch nicht dort. Oder ich war noch nicht dort. Ich möchte dort, glaube ich, auch nicht.
Nein, muss man nicht. Muss man sich nicht geben.
muss man sich nicht geben. Aber gut, wir haben jetzt mit dem Mortzenplatz gesprochen, vielleicht einmal grundsätzlich, er ist 1981 verstorben und ist dann auch am berühmten Wiener Zentralfriedhof beerdigt worden. Immer noch ein quasi Pilgerort für die TheaterliebhaberInnen. Und auch dort gibt es eine Erscheinung, Zentralfriedhof.
Ja, ja, natürlich. Also das ist ja auch relativ häufig am Zentralfriedhof. Gibt ja mehrere Dinge, die allerdings eher friedvoll sind. Also da passiert jetzt nichts arg Gruseliges. Also man hört halt seine Stimme, man sieht eine Lichtgestalt. Ja, nichts Dramatisches in der Nähe vom Grab natürlich, aber das ist bei einigen Gräbern der Fall und das ist, wie ich finde, nichts, wovor man sich fürchten muss. Die sind halt noch da.
Erwartbar, kann man sagen.
Das ist erwartbar, genau.
Und jetzt habe ich da nur stehen, es gibt, und auch das überrascht nicht, einen Spuk beim Burgtheater.
Ja, genau. Mhm. Im Vestibül vorwiegend. Das wird aber sehr liebevoll aufgenommen. Das ist, habe ich jetzt aber eher von den Mitarbeitern geschildert bekommen, nicht von Gästen. Und zwar, das wird, wie gesagt, ganz, ganz liebevoll thematisiert. Da geht manchmal das, wenn Stücke am Spielplan stehen, wo er mitgespielt hat oder die halt seine Filme auch thematisieren, dann geht das Licht an und aus und es sind Klingelgeräusche zu hören oder wie, wo da seine Stimme, hat eine Frau auch mal gesagt, hat sie gehört. Aber das ist so, da sagen die halt, ah, der Paul ist schon wieder da. Also ganz, ganz lieb eigentlich. Und manchmal sehen sie das auch als Omen, dass das Stück gut laufen wird. Also das wird ganz liebevoll aufgenommen.
Und das sind aber dann Stücke, wo er früher mal mitgespielt hat.
Genau, genau.
Das ist ja auch gut. Ich habe da nur stehen, er hat auch in dieser Form einen Zylinder und einen Gehstock. Sehr klassisch.
Ja.
Und das Ganze spielt sich ab vorwiegend im Vestibül, das ist dieser Seitentrakt.
Ja.
Da bin ich ja relativ oft, weil da gibt es im Sommer, ist dort immer das Impulstanzfestival und die ganzen Partys. Ich wäre nächstes
das
Jahr mal...
Das taugt einem nicht. Da kommt er nicht. Zu modern.
Naja, vielleicht hat er uns schon beim Tänzen zugeschaut.
Möglich wäre das auch, ja.
Genau, im Burgtheater. Und jetzt war es aber so, dass der Paul Hörbiger auch schon zu Lebzeiten durchaus eine Verbindung hatte zum Jenseits und zu diesen Erscheinungen und da auch an gewisse Dinge schon geglaubt hat und sie beschäftigt hat. Was weißt du darüber?
Also er war, glaube ich, der Meinung, dass es ein Leben nach dem jetzigen gibt. Mhm. Und er hat auch immer gesagt, das Theater ist eine Welt dazwischen. Wie genau er das gemeint hat, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, er hat das Theater so als Übergangslösung gesehen und das würde ja dann mit dem gut zusammen harmonieren, dass er jetzt im Theater noch immer herumstrawanzt.
Er hat es quasi vorausgesagt.
Ja, ja, genau.
Ein Ort zwischen den Welten, hat er gemeint.
Ja.
Und da, offensichtlich geht es da um dieses Weiterleben auch in der Erinnerung, ne? Weil was als Künstler gerade bleibt ja viel von dir über, was die Leute auch an Eindrücken haben.
Ja.
Und bei mir ist es ganz lustig, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es gibt so Persönlichkeiten, SchauspielerInnen oder KünstlerInnen generell, da hat man so einen ganz starken Eindruck sofort im Kopf. Da hört man sofort die Stimme von der Person und es sieht die Person vor sich. Und beim Paul Hörbiger gibt man das tatsächlich so.
Ja, ja.
Wahrscheinlich, weil es also eine Kindheitserinnerung ist mit diesen
auf
alten Filmen.
Auf jeden Fall. Das,
von denen sind ja noch viel mehr grenzt in den 80er Jahren.
Ja, ja.
Genau, also ein Ort zwischen den Welten.
Weißt du, wenn ich immer ganz stark im Kopf habe, also einerseits den Hans Moser, andererseits den Theo Lingen. Ich weiß gar nicht warum.
Gott, Theo Lingen, den habe ich ja sofort im Kopf.
Ja?
Gesicht, Lachen, alles.
Total.
Diese Stimme und so.
Den habe ich mehr im Kopf sogar als den Paul Hörbiger tatsächlich.
Genau, und scheinbar hat er auch darüber gesprochen in Interviews, dass er selber schon so Träume hatte und so Vorahnungen und sowas. Also er scheint da sehr verbunden gewesen zu sein. Okay, sehr bunt quasi diese Spukerscheinungen und viele. Was gibt es denn noch zu sagen, glaubst du? Was ist die Conclusio über den Paul Hörbiger und seine Erscheinungen in Wien?
Also ich glaube, dass der wusste, dass er spuken wird, das ist mein Eindruck, weil er ja sein Umfeld irgendwie durch Umwege darüber informiert hat, ja, finde ich. Ob das jetzt bewusst war, glaube ich weniger. Ich glaube, das war eher unbewusst, aber es war ihm irgendwie klar, dass er nach seinem Ableben spuken wird und das tut er ja in vielfältiger Form. Und somit hat er das, was er sich vielleicht sogar vorgenommen hat, man weiß es nicht, ich zum Beispiel, kann nur von mir reden, ich habe mir vorgenommen zu spucken.
Ich weiß.
Ja. Also vielleicht hat das der Paul Hörbiger ja auch gemacht, weil so ein kleiner Schelm war er ja und vielleicht macht er das auch ganz gern, dass er so erscheint und vielleicht die Leute auch ein bisschen erschreckt, man weiß es nicht.
Also es hat wieder mal so ein bisschen ein Augenzwinkern.
Ja, total. Finde ich schon.
Und ich würde es ja total toll finden, wenn ich mal einen Geist im Zylinder und mit dem Gehstock.
Ja, dann sagst du mir Bescheid, ja, wenn du ihn siehst.
Die Burgtheater, das ist ja nicht weit weg von mir. Und es sind ja nur ein paar andere dort unterwegs. Ja, vielleicht
genau,
sehe ich ihn mal, weil weiß ich ganz genau, welcher das ist.
Ja.
Ja, eine sehr, sehr interessante Figur und auch wiederum eher positiv und weniger gruselig und grauslich.
Finde ich auch, ja.
Also wir halten Ausschau nach ihm am Zentralfriedhof, am Mortzenplatz, da gehen wir nicht hin, aber wer dort wohnt oder sich das mal anschauen will oder auch dieses NS-Denkmal sich anschauen will und beim Burgtheater.
Und Regenschirm mitnehmen.
Na, das ist auch das Ärgste. Na gut, sehr, sehr interessante Erscheinung. Vielen Dank, liebe Gabi, für das Gespräch zu Paul Hörbiger.
Ja, gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts und den erwähnten Hintergrundinformationen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.